Wir starten heute eine neue Predigtreihe, Folie 1 mit dem Titel, genau, mal kurz warten, gegen den Strom von Daniel lernen, unangepasst zu leben, heißt diese Predigtreihe. Und keine Sorge, mit Daniel bin natürlich nicht ich gemeint, sonst wäre es keine gute Predigtreihe, sondern natürlich der Daniel aus dem Buch Daniel in der Bibel. Und das Buch Daniel ist sehr spannend, weil es sehr viele Herausforderungen enthält, aber auch Prinzipien, die wir auf unsere heutige Zeit und auf unser eigenes Leben einfach auch anwenden können. Und Daniel und seine Freunde sind uns da ein echtes Vorbild im Glauben. Und ich freue mich auf diese nicht ganz einfache, schon auch sehr herausfordernde Predigtreihe, weil ich glaube, dass sie uns helfen wird, in unserer jetzigen Zeit einfach mit ein paar Dingen richtig umzugehen. Der Titel der Predigtreihe, der stammt von dem Buch von John Lennox, gegen den Strom von Daniel lernen, unangepasst zu leben. Und einiges aus diesem Buch fließt natürlich auch in die Predigtreihe mit ein. Wer John Lennox nicht kennt, es lohnt sich, den kennenzulernen. Ist vielleicht persönlich ist ein bisschen schwierig, aber zumindest durch Vorträge auf YouTube oder auch durch diverse Bücher, die er geschrieben hat. Mittlerweile kann er ganz gut Deutsch, dass man sich auch Vorträge von ihm auf Deutsch angucken kann. Er ist Mathematikprofessor in Rente und er befasst sich vor allem mit dem Verhältnis zwischen Wissenschaft und Glaube. Was ist denn heute Morgen los? Ich glaube, ich nehme mir noch mal so einen Schluck, der das nicht so zwitscherlich ist. John Lennox hat öffentliche Diskussionen geführt und Debatten mit Vertretern des neuen Atheismus, zum Beispiel auch mit Dawkins und so weiter und so weiter. Und es ist richtig, richtig spannend, ihn etwas näher zu erforschen. Und er wird uns jetzt in diesem Buch, in dieser Predigtreihe auch, wie gesagt, durch sein Buch begleiten. Heute Morgen kann ich eigentlich nur an der Oberfläche kratzen und zunächst nur die Grundlage für diese Predigtreihe schaffen. Und es wird dann aber sehr schnell in den nächsten Predigten, ihr werdet es merken, sehr schnell konkreter und komplexer und vielleicht auch ein bisschen ungemütlich für den einen oder anderen, weil die Predigtreihe auch herausfordern soll. Aber natürlich vor allem das, was uns die Bibel zeigt. Aber lasst uns zunächst einmal ganz von vorne beginnen. Folie 2, da sehen wir die Struktur. Viel Struktur ist heute nicht. Wir gucken uns zuerst mal geschichtlich die Grundlage an. Was ist denn geschichtlich passiert? Und dann geht es darum, unangepasst leben. Was bedeutet das genau? Denn der Titel von Daniel lernen, unangepasst zu leben, der wirft direkt Fragen auf, oder? Also ich finde schon. Da kann man sich gleich fragen, was heißt das denn? Und es fordert heraus. Und wir werden uns das im zweiten Punkt der Predigt heute angucken. Aber zunächst springen wir ins erste Kapitel, in den ersten Textabschnitt, Daniel 1, die Verse 1 bis 6, Folie 3. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Ansonsten auch hier an der Wand, die Schrift an der Wand. Die gute Schrift an der Wand. So. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und er belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Nebukadnezar nahm alles mit nach Babel in den Tempel seines Gottes. Die Tempelgeräte aber ließ er in die Schatzkammer bringen. Da ist die Frage, warum beschreibt denn das Daniel am Anfang gleich so genau? Also diese Tempelgeräte, die werden nachher im Buch Daniel und auch in der Predigtreihe nochmal sehr, sehr wichtig werden. Kurz gesagt, waren die Tempelgeräte für Daniel etwas Heiliges, das, was sie vom Tempel, den sie zurücklassen mussten, noch irgendwie mitnehmen konnten. Und In ihm sah er, in diesen Tempelgeräten, hat er verknüpft mit Heiligkeit und mit Herrlichkeit Gottes. So wie wir in dem Lied heute das gesungen haben, deine Schönheit, über die Schönheit Gottes. Und das war, verknüpfte Daniel auch mit dem Tempel und dadurch auch mit diesen Tempelgeräten. Aber da werden wir später nochmal deutlicher drauf kommen. Aber so schon mal als Ausblick, warum das hier deutlich gezeigt wurde, warum das hier schon aufgeführt ist. Gehen wir mal weiter. Danach befahl der König seinen höchsten Hofbeamten Aschpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen, die aus dem Königsgeschlecht oder aus den vornehmen Familien des Landes stammten und sie an den Hof bringen. Folie 4. Er sagte, such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Nur die jungen Männer, die dies alles erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Dann unterrichte sie in der Sprache und in den Schriften der Babylonier. Der König legte auch fest, wie viel sie täglich von der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach dreijähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu seinen Ratgebern machen. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Mischael und Asaja, die alle zum Stamm Juda gehörten. Das Buch Daniel beginnt mit dramatischen Ereignissen. Sehr wahrscheinlich wurden sie schon im Teenageralter von Nebukadnezar belagert, also die Stadt Jerusalem, und dann gefangen genommen. Im Teenageralter weggerissen aus den Familien. Weg von den Geschwistern, weg von den Eltern, weg von den Verwandten. Und nach Babylon in ein völlig anderes Land verschleppt. Von heute auf morgen war plötzlich alles anders. Davor haben sie vielleicht Träume gehabt, sich überlegt, wo ihre Zukunft hingehen könnte, was sie vielleicht machen wollen. Und jetzt mit einem Schlag war das alles weg, war das alles hinfällig. Als Teenager, alleine, ohne die Familie, andere Kultur, anderes Land. Und man kann sich da schon fragen, wie sind diese jungen Männer mit all dem überhaupt fertig geworden? Mit diesem Schock in so jungen Jahren. Und ich fand es so stark, den Psalm, den Christine heute Morgen vorgelesen hat, das hat schon so vieles ausgedrückt. Da hieß es in dem Psalm, aber Gott, er wohnte in ihrer Mitte. Und Daniel und seine Freunde, sie konnten eines deutlich sagen, nämlich, dass sie Gott zum alleinigen Herrscher über ihr Leben gemacht haben. Und sie kannten den Propheten Jeremia, der hier mit dem Danielbuch sehr, sehr verbunden ist, in vielerlei Hinsicht, das kommt immer wieder durch. Und sie kannten die Prophetie von Jeremia, die genau das vorausgesagt hatte, dass das passieren würde. Das heißt, so ganz unvorbereitet traf sie es nicht, obwohl sie natürlich von der Prophetie natürlich nicht wussten, erlebe ich das? Wann, in welchem Alter, kommt es erst später? Das konnten sie nicht so genau sagen. Aber als es dann kam, da waren sie nicht ganz unvorbereitet, weil Jeremia es vorausgesagt hatte. Und Jeremia, er verspricht ihnen Zukunft und Hoffnung. Es fängt so schlimm an, mit so viel Dramatik. Und doch hatten sie die Prophetie im Ohr, ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und alles muss über Gottes Schreibtisch, wie so ein Zitat besagt, alles muss über Gottes Schreibtisch, es drückt aus, nichts geschieht, was Gott nicht weiß. Nichts geschieht, womit Gott nicht umgehen könnte. Und in Krisenzeiten ist es enorm tröstlich zu wissen, dass der Gott, der letztlich ja der Herr über die Geschichte dieser Erde ist, nicht weit weg von uns ist, sondern dass er mitten unter uns ist. Geli hat heute Morgen so schön im Lobpreis diesen Eindruck weitergegeben, dass wir auf Jesus schauen sollen, dass wir ihn anblicken sollen. Und ich glaube, dass Daniel und seine Freunde genau das gemacht haben. dass sie in diesen schwierigen Umständen, dass sie versucht haben, nicht auf die Umstände zu schauen, sondern auf Jesus, sondern auf Gott zu blicken, ihn zu betrachten. Wir haben es gesungen, Christ is enough for me. Jesus, du bist genug für mich. Und die Frage ist, ob das in unserem Leben Bedeutung hat, ob das in unserem Herzen lebt, ob wir das von ganzem Herzen sagen können. Denn es ist die beste Vorbereitung für Krisen, für Zeiten der Krise, die kommen, für Krisenzeiten, dass wir sagen können, egal was passiert, du bist genug für mich, Jesus. Und dass wir sagen können, ich bin entschieden, Jesus zu folgen, niemals zurück, egal was kommt. Und wir werden das nach und nach immer mehr erleben in diesem Buch Daniel. Die Daniel und seine Freunde, hey, die waren entschieden, Jesus zu folgen. Die haben nicht gekniffen, als es brenzlig wurde, sondern die haben festgehalten an Gott und an ihrem Glauben. Sie sind nicht umgedreht, sondern sie waren bereit, sich allem zu stellen, was da kommt. Und ich hoffe, dass diese Glaubenshelden, dass sie uns zum Vorbild werden und dass sie uns zur Inspiration dienen, dass wir wieder neu auch in unserer Gesellschaft Verantwortung übernehmen können und sagen können, gegen das protestiere ich, das kommt später alles, aber als kleiner Ausblick, gegen das stehe ich auf, das mache ich nicht mit und ich bezeuge meinen Glauben klar. Daniel und seine Freunde, sie bezeugten ihren Glauben auch in Babylon, nicht im stillen Kämmerlein, sondern sie bezeugten ihm quasi im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Und das war enorm mutig. Ich wünsche mir das, dass du das erleben kannst, dass ich das erleben kann, dass in der Krise, dass an jedem Ort und zu jeder Zeit, dass Gott bei uns ist, dass er uns nicht alleine lässt. Und das wusste auch Daniel und seine Freunde. Das haben sie erfahren und das stand über ihrem Leben, dass Gott bei ihnen ist, egal was kommt. Aber man könnte hier natürlich schon auch eine andere Abzweigung nehmen und erstmal die Frage stellen, Moment mal, warum hat Gott es denn überhaupt zugelassen? Das erwählte Volk Gottes, warum hat er überhaupt zugelassen, dass das überhaupt alles passiert ist? Hätte er das nicht verhindern können? Hätte er sie nicht einfach beschützen können vor dem? Und das sind ja auch die Dinge, die wir uns oftmals fragen, wenn wir in Krisenzeiten kommen. Hätte Gott das nicht verhindern können? Ich bin doch sein geliebtes Kind, hätte er es mir nicht ersparen können? Hätte er es mich nicht, warum hat er es denn nicht verhindert? Und hier auf das Volk Israel bezogen ist die kurze Antwort die, weil das Volk sich schon längere Zeit von Gott abgewandt hatte. Folie 5, wir lesen das hier auch aus Jeremia, der hier sagt, und viele Nationen werden an dieser Stadt vorüberziehen und sie werden zueinander sagen, warum hat der Herr das an dieser großen Stadt getan? Also das heißt, die Belagerung, danach sah die Stadt dementsprechend aus und wenn dann andere Völker vorüberziehen. Und man wird sagen, weil sie den Bund des Herrn, ihres Gottes, verlassen und sich vor anderen Göttern niedergeworfen und ihnen gedient haben. Jeremia hat wiederholt vor den Folgen ihrer immer größeren Kompromisse mit den unmoralischen Praktiken und dem Götzendienst anderer Völker gewarnt. Er hat immer wieder gesagt, wenn ihr diesen Weg geht, das führt ins Unglück. Und er hat immer wieder versucht, sie zur Besinnung zu rufen, immer zu sagen, hört auf, es kommt ein Unglück, wenn ihr so weitermacht, wenn ihr euch vermischt mit anderen Völkern, wenn ihr euch vermischt mit dem Glauben an andere Götter, wenn ihr anderen Götzen dient. Und das wird man in dieser Predigtreihe auch noch sehen. Warum war das Gott so ein großer Gräuel, dass sie anderen Götzen gedient haben? Zum einen natürlich, Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott, ich möchte der Einzige sein. Als Ehemann verstehe ich das gut. dass Gott sagt, ich möchte Einziges sein, da soll kein anderer neben mir sein. Aber wir werden auch sehen, dass diese Götzen, denen geopfert wurde, dass das furchtbar war, dass das schrecklich war, dass das selbstzerstörerisch war und dass solche Götzenopfer ein ganzes Volk wirklich ins Verderben stürzen konnte. Auch das werden wir nach und nach sehen. Aber sie haben auf Jeremia nicht gehört. Das Volk Israel, die Obrigkeit und so weiter, sie dachten tatsächlich, dass es gar keine große Rolle spielte, wie sie sich verhalten würden. Weil sie dachten, wir sind ja das auserwählte Volk Gottes. Und da ist eigentlich egal, wie wir uns verhalten, weil Gott, er hält eh an uns fest. Und das war ein ganz, ganz furchtbarer und schrecklicher Irrtum. Und manchmal denken wir als Christen so ähnlich. Eigentlich, unterm Strich, ist doch egal, wie ich mich benehme, wie ich mich verhalte, weil ich einen guten, gnädigen Gott habe. Und egal, was ich mache, Jesus vergibt es mir doch eh. Was soll's? Eigentlich ist doch wurscht. Ich kann heute, morgen wird es mir eh vergeben. Und es stimmt nicht. Es ist ein großer Irrtum. Täusch dich da nicht. Ja, wir haben einen gnädigen Gott, der uns vergibt. Aber jede Untreue, jede Sünde, jede Fehlentscheidung hat Folgen und hat Auswirkungen auf unser Leben. Und es wird etwas in unserem Leben zum Negativen verändern. Unser Verhalten ist nicht egal und es hat Auswirkungen und Folgen. Zurück mal zu unserem Text erstmal. Man könnte sich hier fragen, warum haben denn die Babylonier, jetzt aus dieser Perspektive mal gesprochen, das überhaupt so gemacht? Warum haben sie denn überhaupt die Feinde verschleppt? Warum haben sie denn die Feinde einfach umgebracht? Und der Grund hierfür war tatsächlich Assimilation. Wer weiß, was Assimilation ist? Tatsächlich gebraucht John Lennox diesen Begriff in seinem Buch. Ich persönlich kannte diesen Begriff vorher ja nur aus Star Trek. Da gibt es ein fremdes Volk, nämlich die Borg. Und wenn die Borg kommen, dann sagen die immer Folgendes. Die sagen, die Existenz, wie sie sie kennen, endet hiermit. Wir werden ihre biologischen und technologischen Charakteristika den unseren hinzufügen. Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos. Warum habe ich das benutzt? Weil wir, das Zitat hier eingebaut, weil wir sehen können, dass Babylon im Prinzip nämlich genau das gemacht hat. Sie haben versucht, andere Völker, also Leute aus anderen Völkern mitzunehmen, um sie selber zu Babyloniern zu machen. Es gibt die beiden Begriffe. Also deutlich wird es dadurch, wenn wir die beiden Begriffe Assimilation und Integration miteinander vergleichen. Die beiden Begriffe gibt es tatsächlich nicht nur in Star Trek, sondern auch tatsächlich bei uns in der Soziologie, hat mir jetzt John Lennox beigebracht. Also, Integration verlangt nicht, die eigene kulturelle Herkunft vollständig aufzugeben, also die Religion, Muttersprache, Sitten und Gebräuche. Assimilation hingegen bedeutet Angleichung, also vollständige Anpassung an die neue Kultur bei Verlust von Sprache und Kultur des Herkunftslandes. Daniel und seine Freunde, sie bekamen eine 3-jährige Ausbildung und dies war eine intensive Einführung in die babylonische Kultur. Und das Ziel war es, die Ausländer zu Babylonier zu machen. Also sie wollten sie komplett verändern, dass sie ihren Glauben, ihre Identität, ihre Kultur, dass sie das alles aufgeben und dass sie komplett von ihrem ganzen Denken, von ihrem ganzen Wesen, von ihrem ganzen Sein zu Babyloniern wurden. Und viele von denen, mit denen die das gemacht haben, also wir lesen ja hier, die haben Teenager haben die mitgenommen, weil die noch eine besonders gute Auffassungsgabe hatten. Also die man noch formen konnte, die man noch lenken konnte, die man noch besser beeinflussen konnte, die haben sie mitgenommen aus den fremden Ländern. Und viele von denen haben sie danach, nachdem diese Aneignung, diese Assimilation abgeschlossen war, haben sie zurückgeschickt in ihre Herkunftsländer und haben ihnen dort dann wichtige Aufgaben gegeben, um dort dann Babylon zu repräsentieren. Und so haben die nach und nach die Kulturen und die Völker um sie herum verändert, beziehungsweise sie haben es probiert. Bei Daniel und seinen Freunden ist ihnen das nicht gelungen. Daniel und seine Freunde, sie bewährten sich so außerordentlich gut, dass man sie nicht zurückschickte in ihr Herkunftsland, sondern dass man sie in Babylon im Zentrum der Macht von damals behielt. Und jetzt lesen wir, dass es einen Schritt weitergeht, Folie 6, dass sie jetzt neue Namen bekommen. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt und Hanania bekam den Namen Schadrach. Michael hieß von nun an Meschach und Asaja hieß jetzt Abednego. Und das war ein Angriff auf ihre Identität, denn Namen sind nicht nur Schall und Rauch. Namen haben Bedeutung. Das bringt uns die Bibel immer wieder bei, dass Namen wichtig sind. Jesus sagt einmal zu Simon, du sollst nicht mehr Simon heißen, ab jetzt sollst du Petrus heißen, der Fels. Abraham wird mal umbenannt. Sarah wird mal umbenannt, Sarai wird mal umbenannt und so weiter und so weiter. Das haben wir immer wieder, weil nämlich Namen im biblischen Verständnis sehr eng mit der Identität von Menschen verbunden waren. Und Babylon wollte natürlich bewirken, dass die alten Namen und ihre Bedeutung in Vergessenheit gerieten. Warum? Weil die alten Namen natürlich alle auf ihren Glauben und auf ihre Identität hinwiesen. Das ist sehr interessant. Wir gucken uns das mal an. Folie 7. Da haben wir mal die Gegenüberstellung der einzelnen Namen, was die bedeuten und wie dann die Umbenennung aussah. Daniel heißt Gott, also Elohim im Hebräischen. Gott ist mein Richter. Also ich habe immer gesagt, das Schöne ist, Anna heißt ja Gott ist Gnade. Und deswegen kam durch Anna Gnade in mein Leben, mitten im Gericht. Habe ich immer so spaßeshalber gesagt. Aber die Wahrheit ist natürlich, Gott ist mein Richter. Das klingt im ersten Moment vielleicht, oho, nicht so ermutigend. Aber es ist sehr, sehr positiv. Denn es bedeutet, Gott ist mein Richter. Nicht Menschen richten über mich. Nicht irgendwelche anderen Götter, nicht sonst irgendjemand richtet über mich, sondern Gott ist es, der über mich richtet. Und es ist sehr ermutigend und sehr erbaulich, dass ich weiß, am Ende des Tages ist eigentlich nur noch wichtig, was Gott über mich denkt. Und nicht, ob die denken, oh, heute Morgen hat er wieder... Gott ist mein Richter. Das ist wichtig und das ist für uns alle wichtig, dass wir wissen, letztlich entscheidet doch, was Gott über mich sagt. Und das ist für alle diese Namensänderungen jetzt wichtig. Das Volk, wo mit Richter, Gott ist mein Richter, ist noch was anderes mit gemeint, nämlich das Volk Israel wurde eine Zeit lang von sogenannten Richtern regiert, in der Richterzeit. Deswegen bedeutet dieser Name auch, Gott ist der Herr und der Führer meines Lebens. Auch das steckt hier drin. Die Richter haben regiert. Und es soll bedeuten, Gott soll über meinem Leben regieren. Er soll meinem Leben Sinn und Richtung geben. So, und Belshazzar heißt jetzt, möge Bel, also ein anderer, oder auch Marduk, Marduk war der babylonische Hauptgott, möge Marduk sein Leben beschützen. Was hier zunächst eigentlich vielleicht sogar nach einem positiven Segenswunsch klingt, möge Marduk sein Leben beschützen, das klingt so nett. Dahinter steckt natürlich der Gedanke daran, dass Daniel sich einem neuen Gott verschreiben sollte, dass er sich diesem Götzen Marduk verschreiben sollte, der sein Leben lenken und leiten sollte. Und ein Aspekt habe ich noch vergessen, ein Richter sorgt natürlich auch für Gerechtigkeit. Auch das ist wieder etwas, was uns immer wieder im Danielbuch begegnen wird. Es gibt diesen Hunger, ich weiß nicht, ob ihr das, sicherlich kennt ihr das, diesen Hunger nach Gerechtigkeit. Dass wenn wir Ungerechtigkeit in dieser Welt sehen, Dinge, die schieflaufen, dass wir uns sehnen nach Gerechtigkeit. Kennt ihr das? Und Gott verspricht eines Tages, wenn er richten wird, dass er seine Gerechtigkeit dadurch zur Vollendung bringen wird. Gott wird eines Tages richten. Und einen gerechteren Richter gibt es nicht. Und alles, dieses Hoffnungsvolle steckt da drin, das wird uns alles noch begegnen. Ich kann das alles gar nicht so weit aufmachen. Gehen wir mal weiter zu Hanania. Auch Hanania bedeutet, ähnlich wie Anna, Jahwe ist gütig und gnädig. Und er wird umbenannt in Schadrach, und Schadrach heißt Befehl von Akku. Akku war ein persischer Mondgott. Damit wollten sie natürlich bewirken, oder damit wollten die Babylonier aussagen, wir wollen nichts mehr hören von deinem Gott, von deinem gnädigen und gütigen Gott, sondern ab sofort empfangst du nur noch Befehle von unseren Göttern. Was es ab sofort hier geben wird und nichts anderes mehr. Und Michael heißt, wer ist Gott, also Elohim? Oder man könnte auch sagen, wer ist wie Gott? Jeremia beschreibt es immer so schön, dass unser Gott, Jahwe, dass er anders ist wie alle anderen Götter, dass er einzigartig ist und dass niemand an ihn rankommt. Und genau das sollte hier verwässert werden, in diesem Land, wo es so viele Götter, wo es so viele Götzen gab, dass es nicht mehr nur noch einen Gott gibt. Das passiert auch übrigens heutzutage in unserer Gesellschaft immer wieder. Jeder hat doch seinen eigenen Gott, es gibt doch viele Götter, ob das jetzt ist doch alles irgendwie der gleiche Gott. Und es werden Dinge vermischt und durcheinander gebracht. Und hier in diesem Namen steckt ganz klar die Abgrenzung drin. Nein, es gibt nur einen Gott. Und wer ist wie dieser Gott? Rhetorische Frage. Die Antwort muss natürlich lauten, niemand ist wie dieser Gott. Ist doch logisch. Das ist die einzig richtige Antwort. Und der neue Name Meschach kann auch bedeuten, der Verachtenswerte oder der Gedemütigte. Das ist natürlich nicht besonders erbaulich, wenn du sowas als Name bekommst. Asaja heißt, Jahwe ist meine Hilfe. Und Abednego bedeutet Knecht von Nebo. Nebo, das ist der Sohn von Marduk, also in diesem Götterkosmos von den Babyloniern. Genau. Und dahinter steckte natürlich der Gedanke, dass sie zeigen wollten, du sollst nicht mehr erfahren, dass dein Gott dir hilft. Dein Gott hat dich doch verlassen. Ihr seid besiegt, besiegtes Volk, ihr seid jetzt bei uns. Und ab heute bist du der Knecht unserer Götter. Von heute auf morgen alles anders. Und hier stellt sich natürlich schon auch die Frage, welche Namen hat man dir denn schon alles gegeben im Laufe deines Lebens? Es gibt Namen, die deine Eltern für dich rausgesucht haben. Und ich hoffe, sie haben sich Gedanken gemacht darüber, was der Name bedeutet. Und es ist eine gute Bedeutung, die deinem Namen zugrunde liegt. Aber ich glaube, uns werden im Laufe des Lebens auch andere Namen noch gegeben. Von Menschen, die Sachen über uns aussprechen. Der kleine, dicke, lockige, hat man zu mir immer gesagt so. Oder irgendwelche Namen, die man bekommen hat, die was über uns aussagen. Ach, der kriegt nie was auf die Reihe. Die kommt immer zu spät. Irgendwelche Festlegungen, die andere über dich ausgesprochen haben. Oder wo hast du die Lügen des Teufels über dich geglaubt und wo gibst du dir selber solche Namen? Ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin das und das und das und das. Das wäre eine ganz eigene Predigt nochmal, habe ich auch schon mal drüber gepredigt. Das Fass mache ich heute nicht so tief auf. Aber es ist wichtig, das hier nicht wegzulassen. Es ist wichtig, diese Dinge, diese Festlegung, diese falschen Namen abzuschütteln und auf das zu hören, was Gott über dich sagt. Neu das zu erfassen, wie Gott dich sieht und im übertragenen Sinne zu wissen, welchen Namen denn Gott dir geben würde. Wenn Jesus heute Morgen hier wäre und sagen würde, also eigentlich ist das dein Name, für mich ist das dein Name. Und es wäre Wahnsinn, was wir da empfangen würden, was er da über uns aussprechen würde. Das ist so schön, wenn wir hier in der Kleingruppe Geist, Gaben, Gebet, diese Zeiten haben, vom hörenden Gebet und so weiter. Und wir dann hören, was der Heilige Geist Menschen zuspricht. Wo du denkst, so sieht Gott mich. Das denkt Gott über mich. Das tut so gut. Und das brauchen wir mehr und mehr. Babylon konnte ihren Namen ändern, aber nicht ihre Identität. Babylon konnte ihnen alles wegnehmen, aber eines nicht, ihren Glauben an Gott. An dem haben sie festgehalten, daran hielten sie fest. Und sie praktizierten ihn, wie gesagt, nicht im stillen Kämmerlein, sondern deutlich im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Aber das bringt uns jetzt genau zum nächsten Punkt. Punkt 2, unangepasst leben. Was bedeutet das genau? Also das ist schon, als Anna die Predigtreihe rausgesucht hat und so, oder mit mir gebrainstormt hat, was jetzt quasi die Predigtreihe sein könnte. Und sie hat mir dann gesagt, na, so soll die Predigtreihe sein. Sage ich so, echt? Aber das ist ja schon, sollen wir unangepasst sein? Muss ich mal drüber nachdenken, ja oder nein? Und man könnte jetzt heute Morgen fragen, sollen wir als Christen uns anpassen oder nicht? Sollen wir uns unserer Kultur, unserer Gesellschaft anpassen, dem Staat unterordnen oder sollen wir das nicht? Sollen wir Widerstand leisten? Und ich könnte jetzt mal mit Handzeichen abfragen und ich mache das aber nicht, weil ich nicht Schubladendenken befeuern möchte. Ah, das habe ich gleich gewusst, dass der streckt bei, wir sollen uns anpassen. Das habe ich gleich gewusst, dass die streckt bei, wir sollen uns nicht anpassen und wir sollen widerstehen. Also ihr seht, das Thema ist schon nicht ganz einfach und wir werden in den nächsten Predigten da viel konkreter noch werden. Ich finde es sehr konkret, vielleicht seht ihr das dann anders, können wir dann danach uns austauschen. Aber es ist schon spannend und tatsächlich ist es so, dass ja die Bibel uns auf beides hinweist, dass sie uns tatsächlich beides sagt. In Römer 13 handelt das ganze Kapitel davon, dass wir uns der Regierung unterordnen sollen. Also da steht zum Beispiel drin, dass es gut ist, dass es eine Regierung gibt, dass es gut ist, dass es Gesetze gibt, dass es gut ist, dass es eine Polizei gibt, die für Recht und Ordnung sorgt. Also das steht im übertragenen Sinne alles da drin. Es ist gut, es gibt Gesetze, die man befolgen kann und so weiter. Also ihr habt das vielleicht jetzt bei der EM, Fußball und so, ich meine im ersten Spiel Deutschland, was da gefoult wurde. Hey, wenn es da keinen Schiedsrichter gegeben hätte, steckt der Richter wieder mit drin, dann wäre Chaos entstanden. Ja? Also es ist bis zu einem gewissen Grad ja gut, dass es Richter gibt, dass es Gesetze gibt, dass es eine Regierung gibt. Könnt ihr gerne mal in Römer 13, dem Kapitel, mal nachlesen. Ich finde es interessant. Aber als Petrus vor dem Hohen Rat angeklagt wurde, weil sie evangelisiert hatten, obwohl man ihnen das verboten hatte, da spricht Petrus in Apostelgeschichte 5, 29 die deutlichen Worte, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da haben wir auch in den letzten Wochen drüber gesprochen, bei unaufhaltsam. Die gute Nachricht ist nicht zu stoppen. Und es gibt dieses Spannungsfeld in der Bibel. Ich glaube, wir sollen uns menschlichen Gesetzen unterordnen, solange göttliche Gesetze dem nicht entgegenstehen. Und das zu prüfen, ist ziemlich wichtig. Also, als Beispiel, wir sollen uns unserem Arbeitgeber unterordnen, das ist klar. Aber wenn wir merken, dass der unehrliche Sachen macht, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht, dass er betrügt oder was weiß ich was, dann sollten wir uns dagegen stellen. Also unterordnen, ja, aber nicht, wenn wir es mit unserem Glauben an Gott nicht mehr vereinbaren können. Ich habe euch jetzt einen Videoclip mitgebracht und es war ganz interessant, weil als ich die Predigt vorbereitet hatte, da hatte ich diesen Punkt so stark auf dem Herzen wie ich den eigentlich predigen möchte. Und ich habe danach einen Videoclip entdeckt, der genau das zum Ausdruck bringt. Vielleicht ein bisschen kompakter, als ich das jetzt machen würde. Deswegen gucken wir uns den mal an, weil ich finde, dass der das eigentlich ganz gut trifft am Beispiel vom Buch Daniel. Den schauen wir uns mal an. Ich finde es sehr spannend und auch sehr griffig. Und es zeigt auch so ein bisschen einen kleinen Ausblick, wo auch die Reise dieser Predigtreihe hingehen wird. Ich möchte mit euch das nochmal... Folie 8 sehen wir das nochmal. Das lese ich euch jetzt... mal warten, bis die Technik soweit ist. Also der Videoclip, er bezieht sich auf die Stelle Jeremia 29, Vers 4 bis 7, wo Jeremia ihnen genau das gesagt hat. Das werde ich jetzt nicht mehr lesen, aber ihr könnt es euch gerne notieren. Es ist total spannend, das zu Hause mal durchzulesen. Jeremia Kapitel 29, wie Jeremia ihnen genau das dann quasi vorschreibt. Da sehen wir das hier. Also hier haben wir es nochmal. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babylons, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt auch ihr Frieden. Also Jeremia schrieb diesen Brief, quasi an die, die im Exil lebten. Und deswegen hat Daniel und seine Freunde haben sicherlich den Inhalt davon gekannt, denn wir sehen auch nachher, dass sie genau danach dann auch gelebt haben. In diesem Kapitel haben wir dann später auch die bekannte Stelle, wo es dann heißt, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Habt ihr schon oft gehört, diese Stelle, damit ihr wisst, das ist der eigentliche Kontext dieser Stelle. Und diese Botschaft von Jeremia, die gilt auch heute noch für uns. Die, die wir einen Vormarsch eines neuen Babylons erleben. Denn in dem Clip kommt es gut zum Ausdruck. Babylon ist in der Bibel immer ein Bild, was für etwas steht. Und auch wir erleben das heutzutage noch. Und wir sind genau dazu aufgerufen, in dieser Spannung zwischen Loyalität und Umsturz oder Widerstand zu leben. Daniel und seine Freunde, sie haben das Wohl Babylons gesucht, indem sie in dieser Stadt als Salz und Licht für Gott lebten. Das bedeutete aber auch, dass sie gegen den Strom schwimmen und gegen den Einfluss der teuflischen Götter protestieren mussten. Hätten sie am Anfang gesagt, ich passe mich nicht an, ich mache nichts, dann wären sie gar nicht mitgenommen worden. Dann wären sie wahrscheinlich umgebracht worden, wenn sie da nicht eingelenkt hätten. Aber sie haben auch nicht ihre Identität aufgegeben und haben sich nicht vor diesen Götzen verneigt, sondern sie haben da Widerstand geleistet, wo sie es von ihrem Glauben wussten, dass es richtig und dass es wichtig und dass es entscheidend war. Sie haben den Kompass ihres Lebens ganz auf Gott eingestellt. Und der Rest des Danielsbuches wird uns das zeigen, wie diese Richtungsentscheidung, Gott treu zu sein, an ihm festzuhalten, ohne Wenn und Aber, ohne Kompromiss, wie diese Richtungsentscheidung ihr ganzes Leben prägte. So, und wie und gegen was sie protestierten und gegen was wir heutzutage protestieren sollten und wie dieser Protest aussehen kann, werden wir im nächsten Teil dieser Predigt, betrachten. Ich hatte das ursprünglich heute Morgen als dritten Punkt dieser Predigt geplant. Aber ich habe gemerkt, dass ich da zeitlich überhaupt gar nicht dem gerecht werden kann. Es braucht dafür mehr Zeit, um da auch wirklich konkret werden zu können an ganz vielen Punkten. Und deswegen werden wir an dem Sonntag nach der Taufe an diesem Punkt weitermachen und uns das angucken und von Daniel lernen, wie man richtig protestiert. Und bis dahin sollten wir eines nicht vergessen. Könige kommen und Könige gehen, Aber Gott und sein Wort bleiben für alle Zeit bestehen. Wie wir es gesungen haben, keine Weltmacht ist größer als er. Lasst uns in jeder Situation und an jedem Ort an unseren Glauben an Gott festhalten. Und lasst uns daran erinnern gemeinsam, dass Jesus diese Welt überwunden hat, dass er Sünde und Tod besiegt hat. Und das feiern wir jetzt gemeinsam im Abendmahl. Deswegen heißt das Abendmahl auch Siegesmahl, weil Jesus überwunden hat, Tod und Sünde.